Ja, und hallo und herzlich willkommen bei Urbekannt, bei dem Podcast für alle Wiener und Wienerinnen, die Wien zu kennen glauben. Ich bin Tom.
Und ich bin Robert.
Hallo Robert.
Hallo Tom.
Servus. Wir sind mittlerweile bei unserer vierten Teilfolge unseres ersten Themas, nämlich Fundraising. Und heute geht es um unsere eigene Meinung bzw. die Zusammenfassung der letzten Folgen.
Eigentlich des letzten halben Jahres.
So kann man es auch sagen, weil so lange arbeiten wir schon in der ersten Folge.
So schlecht.
Naja. Um was geht's bei unserem Podcast? Wir beschäftigen uns mit Menschen in Wien, die unser Leben prägen. Tagtäglich kann man sagen, sieht man sie. Das sind eben zum Beispiel auch Fundraiser und Fundraiserinnen, die auf der Straße stehen und um Spenden betteln. Falsches Wort. Bitten. Und wir reden mit genau dieser Menschengruppe, wir beschäftigen uns mit dieser Menschengruppe, um etwaige Vorteile aus der Welt zu schaffen, und wir reden auch mit Experten und Expertinnen über dieses Thema und jetzt nicht Tinder, leider.
Bitch, jetzt mach das noch, ich will hier nur ein Dings machen.
Okay, ja, nicht Tinder, aber.
Lass, ich fange jetzt an zu Tinder.
Ja, Alter, ich weiß nicht, du hast gerade Tinder offen gehabt.
Ja, weil ich gerade beim Aufmachen
ist. Okay, alles klar.
Hallo, hier spricht der Postproduktions-Robert. Ich will nur klarstellen, dass ich da nicht getindert habe. Ich habe da extra für unseren super wichtigen Content Fotos geschossen und Selfies. Weil der Tom, der schaut ja nie, dass wir Fotos machen. Das vergisst er jedes Mal. Ich schaue drauf und dann werde ich gleich verurteilt. Gut, weiter geht's.
Ja, wir machen gerade eine Instagram-Story für alle, die uns nicht sehen. Wer das sieht uns? Nein, das ist das Lustigste. Wie ist unser Podcast strukturiert? Fragen sich vielleicht viele, die uns das erste Mal zuhören. Wir haben jedes Monat ein Thema. Die erste Staffel dauert 6 Monate lang. In der ersten Teilfolge sprechen wir über das Thema allgemein. Wir legen Daten, Fakten und Zahlen vor. In der zweiten Teilfolge beschäftigen wir uns mit der Menschengruppe selbst, die wir dann eben auch befragen, aber auch mit außenstehenden Personen, die eine Meinung dazu haben oder auch keine Meinung dazu haben. Und in der dritten Teilfolge sprechen wir mit Experten und Expertinnen in diesem Bereich und befragen sie über, ja, das Thema, was sonst. Und in der vierten Teilfolge, in der wir uns ja heute befinden, sprechen wir über uns selbst bzw. unsere Meinungen und vor allem fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was in den letzten 3 Folgen so passiert ist.
Mir fällt gerade kein gutes Intro ein. Urbekannt ist aber immer geil.
Dann würden wir gleich so anfangen, dass wir mal schauen, wie wir das Ganze heute gestalten. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Was ist Fundraising? Warum gibt es das überhaupt? Da sind wir eigentlich dazu gekommen, dass der Sozialstaatbund sehr viel kürzt und daher sind Organisationen, eben diese Non-Profit-Organisationen, dazu gezwungen, irgendwo ein Kapital anzusammeln und dadurch machen sie eben dieses Fundraising.
Ja, obwohl man hier auch sagen muss, nicht nur, weil früher gab es ja auch schon Fundraising. Und speziell aber um Themen wie zum Beispiel Tierschutz, Umweltschutz, da geht es halt auch darum, dass das einfach der Staat nicht irgendwo macht, beziehungsweise eben vielleicht die Kompetenzen dazu nicht hat und sich so NGOs bilden, Vereine bilden, die darauf aufmerksam machen und die dann quasi eine gewisse Art und Weise von Lobbyarbeit machen, um zum Beispiel eben Umweltschutzmaßnahmen durchzusetzen. Und dafür braucht es halt einfach auch Geld. Also wir kommen zu dem Punkt irgendwo, wo man braucht NGOs, um diverse auch Gesetze durchzubringen und um sich um Tiere, Umwelt, Personen zu kümmern, die auch ja einfach Randgruppen sind, um die sich teilweise der Staat nicht kümmert,
genau.
Und sich darum dann irgendwo die Gesellschaft kümmern sollte.
Genau, das ist ja auch wieder Lutschinger gesagt hat, das ist ja, also der Geschäftsführer vom Fundraising-Verband Austria, das ist ja was Gesellschaftliches, dass es etwas ist, was wir freiwillig tun, damit die Gesellschaft besser wird, eben nicht so wie Steuern zahlen oder in der 30er-Zone 30 fahren,
genau,
sondern etwas, das wir selbst beitragen, das ein bisschen besser zu machen. Und das ist sehr wichtig, finde ich einfach ganz...
Also wir selbst sind auch zu dem Punkt gekommen, natürlich hatten wir auch schon davor diese Meinung eigentlich, also ich zumindest, dass gerade NGOs wirklich gute Arbeit leisten. Natürlich gibt es zigtausende NGOs, mit die man nicht alle unterstützen kann und die teilweise vielleicht auch einfach ja, unnötig sind. Aber ja, also unnötig im Sinne, ja natürlich, es gibt natürlich so viele NGOs, die so viele Teilbereiche thematisieren, wo es natürlich dann irgendwo auch unübersichtlich wird, zumindest für mich. Ja.
Du kannst nicht unnütz sagen, du kannst ja, sagen, die schon dich vielleicht in deinen Interessensbereich nicht reinfallen. Und genau das ist ja, warum zum Beispiel der Staat auch sagt, ja, das macht er nicht, weil er sagt ja, wo ziehst du die Grenze, was ist jetzt wichtig, was er zahlen soll oder was nicht, weil der eine findet, dass Greenpeace zum Beispiel das Essentiellste ist, wegen zum Beispiel Klimaerwärmung, und ohne Greenpeace, wenn die das nicht machen, dann gibt es die Erde nicht. Und die anderen sagen, ja, das ist halt Naturschutz, ja, pff, interessiert mich halt nicht wirklich, geht mich nichts an.
Mhm.
Und
das ist ja, natürlich, ich denke da, also unnütz natürlich nicht, das ist vielleicht das falsche Wort, ja. So Hospizsachen zum Beispiel, die finde ich schon sehr gut und wichtig, ja, stimmt, kommen nicht in meine Interessensbereiche. Ja. Und dementsprechend würde ich dafür wahrscheinlich auch zumindest jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation nicht spenden. Jetzt habe ich andere Interessensbereiche und vielleicht komme ich mal zu dem Punkt, wo es dann soweit ist. Trotz allem, ja, gibt es so viele und niemand verlangt, ja,
ja, ich dass zum Beispiel, man für jede spendet. Was mich komplett schockiert hat, ist zum Beispiel, dass diese Streifen, diese Linien für die blinden Leute, ja, dass sie sich besser irgendwo zurechtfinden können. Ich dachte, das ist sicher vom Staat gezahlt. Das wäre ich in meinen wildesten Träumen nicht drauf gekommen, dass das der Blindenverband machen muss.
Ja, der Blindenverband initiiert das Ganze quasi. Also der sagt, hey, wir brauchen das, weil natürlich, ja, wer
das
soll...
Das ist ja eine gewisse Barrierefreiheit, die gegeben sein
ja,
muss.
Ja klar, aber jetzt zum Beispiel stell dir vor, du bist Politiker im Gesundheitswesen oder im Sozialbereich oder sonst irgendwo und du bist selbst nicht blind. Ja? Wenn kein Blinder zu dir herkommt und sagt, hey, du, ich kann mich nicht orientieren, dann wirst du nie auf den Gedanken kommen, dass vielleicht diese Rillen oder auch irgendwelche...
Doch, das ist ja genau dein Job, deswegen sitzt du ja da oben.
Naja,
da musst du ja an jeden denken.
Ja, im Sozialbereich geht es ja um auch viel, viel mehr natürlich, ja. Natürlich muss man drüber denken, daran denken, aber genau deswegen gibt es eben zum Beispiel den Blindenverband, der sich dann mit eben auch der Politik zusammensetzt und dementsprechend.
Das finde ich aber extrem, weil das sollte nicht sein. Auch wenn der nicht im Rollstuhl sitzt, natürlich muss klar sein, dass zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel barrierefrei sein müssen. Ja. Und das ist, da müssen nicht wir uns dafür einsetzen oder nicht die, die was direkt betroffen sind, sondern die das gestalten, die Stadt gestalten, die sollen das natürlich auch da für alle mitdenken.
Ja, aber ich sehe das halt ein bisschen anders, weil gerade, also natürlich, ja, die Raumplaner, die oder auch Innenarchitekten, die eine Straßenbahn oder sowas designen, sollten natürlich daran denken, ja, haben aber vielleicht die Expertise nicht und haben natürlich auch nicht die Leute, die eben selbst blind sind, selbst im Rollstuhl sitzen oder sonst irgendwas, wo sie zurückgreifen können und mit denen eben sich dann auch in diese Lagen hineinversetzen. Und genau deswegen gibt es auch zum Beispiel den Blindenverband, der dann eben blinde Leute zur Verfügung stellt und also zur Verfügung stellt, klingt so blöd, aber sich mit denen zusammensetzt und die sagen, hey, wir haben die und die Probleme, kann man die irgendwie lösen? Ja, na, auf jeden Fall machen wir jetzt ein bisschen weiter, ja, wir haben nicht so viel Zeit. Wir wollen ja kompakt bleiben bei dem ganzen Thema hier und ich würde sagen...
Ja, dann wissen wir mal jetzt, warum, was ist Fundraising, wer braucht es, warum? Die nächste Frage ist, wer bietet Fundraising an und was für Arten gibt es denn überhaupt an diesen Fundraising?
Genau, und hier würde ich eigentlich gleich mal mit dem Hauptthema beginnen, mit den Agenturen eigentlich, die eine Hauptzahl von den meisten NGOs irgendwie betreut, in diversen Bereichen. Also Fundraising ist ja nicht nur Straßen- und Haustürwerbung, sondern eben auch Direct-Mailing oder Online-Werbung zum Beispiel.
Telefon.
Telefonwerbung. Ja.
Oder allgemein visuelle Plakate.
Genau, Flyer. Genau. Es sind wirklich Werbeagenturen eigentlich, die sich halt im NGO-Bereich irgendwo spezialisiert haben und deswegen... und auch irgendwo Unternehmensberatung sind, mehr oder weniger, NGO-Beratung in dem Fall. Und das finde ich eben ganz spannend, weil zum Beispiel das habe ich auch nicht gewusst. Also ich dachte wirklich, dass sich Agenturen, die sich in dem Bereich fixiert haben, vor allem eher auf diese Straßenhaustürwerbung setzen. Natürlich gibt es auch Agenturen, die sich nur auf das spezialisieren, aber dass es wirklich so Unternehmensberatungen und Agenturen gibt, die sich nur in diesem ganzen NGO-Bereich spezialisieren, habe ich eigentlich nicht gewusst. Ich dachte, da gibt es eher intern in den NGOs Leute, die sich um das kümmern. Aber natürlich, ja, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dann warum nicht? Ja? Unternehmen machen es ja genauso, wie sie es halt keine NGO machen.
Ja. Ja, haben wir auch oft gehört, weil das viel in Kritik war immer, ja, warum NGO, warum Geld und Agentur und warum bezahlt sie die Agentur? Ich dachte, das ist Non-Profit und was weiß ich. Aber im Endeffekt ist das natürlich eine Dienstleistung, die auf jeden Fall irgendwie vergütet, bezahlt werden muss. Und natürlich kann man sich bei so einer Agentur eine gewisse Qualität garantieren. Und natürlich wendet sich dann eine NGO auch an eine professionelle Instanz.
Ja. Und apropos Verdienst bzw. Geld, die an die Agenturen gehen, hier haben wir meiner Meinung nach nicht wirklich gut herausfinden können, was so eine Agentur verdient, oder im Durchschnitt kann man es zumindest nicht sagen. Ich sehe es halt, manche bieten einen Fixpreis an, manche sind auf Provisionsbasis und sowas, aber grundlegend kann man nicht sagen, wie viel von der Spende zur Agentur gehen.
Genau. Was wir herausgefunden haben, ist, dass der Spendenbrief an sich ungefähr 30% an der Spende ungefähr einnimmt oder abnimmt, und dass das bei der Straßenhaustürwerbung definitiv ein bisschen kleiner sein muss. Und da habe ich auch beim Alexander Obermeier, beim Leiter des Inhouse-Programms vom WWF und von Amnesty International herausgefunden, dass es bei Ihnen auch ungefähr zwischen die 25% und 15% sind, irgendwo sowas.
Ah ja, okay, interessant. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gewusst, weil ich das beim Interview nicht dabei war.
Mhm. Schwein.
Ja, Wahnsinn. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich über zum sogenannten FVA bzw. Fundraising-Verband Österreich, der ja eigentlich Agenturen und NGOs miteinander verknüpft und auch eine gewisse Instanz ist für qualitative Werbung bzw. auch Maßnahmen setzt, um die Qualität zu steigern und auch die Professionalität auf der Straße zu steigern. Da haben wir damals mit dem Herrn Lutschinger gesprochen.
Das ist der Geschäftsführer
davon. Der Geschäftsführer von diesem FVA. Und der hat einiges Gutes gesagt, nämlich zum Beispiel, dass eben da drinnen auch Schulungen passieren in diesem FVA, dass es zum Beispiel von dort auch das sogenannte Spendegütesiegel kommt und dass dahingehend auch in der Zukunft noch Pläne sind, um zum Beispiel die Werber mit diesem Spendegütel irgendwo auszuzeichnen und dahingehend dann noch mehr qualitativ hochwertige Werbung auf der Straße oder vor der Haustür passieren wird.
Genau, das sind Weiterbildungen, die was da angeboten werden, wo man dann zum Schluss zu einem zertifizierten Fundraiser wird. Habe ich sehr cool gefunden. Das Einzige, was mich daran gestört hat, ist, dass es eigentlich eine super gute Sache ist, aber als Spender an sich sieht man das nicht. Ist der jetzt von einer Agentur, der was zum Beispiel bei diesem Fundraising-Verband Austria dabei ist und diese Qualität eben garantieren kann? Das sieht er einfach nicht. Es gibt keinen Button oder auf den Ausweis irgendwas drauf, dass man beim FVA ist. Und wenn, dann würde ich mal nicht annehmen, dass jemand weiß, wer der Fundraising-Verband Austria ist. Und der Tom hat sich gerade mit einer Nadel in den Finger gestochen, weil... Warum auch immer.
Ja, unabsichtlich.
Aber ja, da haben wir auch mit der Qualitätsmanagerin von der Koba GmbH, von einer Agentur gesprochen, und sie hat gesagt, natürlich wäre eine super Sache und ist auch schon im Gange, dass man es vielleicht irgendwie auch visualisiert für den Spender selbst, dass man weiß, dass es nicht eine shady Agentur ist, die was da gerade, für die man jetzt Geld hergibt.
Ja. Obwohl ich hier auch noch sagen muss, dass eigentlich jede Agentur und die meisten NGOs irgendwie da drinnen sind, weil schwer kommt man nicht rein, meiner Meinung nach. Man zahlt einen Mitgliedsbeitrag und soll sich dann an Richtlinien halten. Und das finde ich schon, ja, passt eh, weil man einigt sich irgendwie zusammen darauf, dass man eben irgendwo irgendwelche Regeln einhält, die aber laut Herrn Obermeier, Leiter des IWWFs, kaum Maßnahmen, kaum Konsequenzen haben. Und das finde ich halt insofern irgendwo schade, weil es eine richtig gute Idee ist eigentlich. Aber ja, wenn sich halt dann schlechte Agenturen da nicht gut benehmen können, dann...
Die nicht sanktioniert werden.
Und die auch nicht sanktioniert werden, dann ist es halt irgendwie für die Katze. Obwohl man schon auch sagen muss, und das will ich nochmal herausstreichen, dass sich die Werbung in den letzten 10 bis 20 Jahren extrem gesteigert hat, was die Qualität betrifft. Und da natürlich auch der FOA eine gewisse Rolle spielt.
Eine sehr große, ich meine, er bringt auch alle zusammen und schaut immer weiter zu bringen, dass die Qualität eben steigt, dass auch gegenüber den Spender diese Qualität auch spürbar wird. Aber eben, wie gesagt, diese Sanktionierung, dass es die nicht gibt, bei Nicht-Einhaltung gewisser Regeln, dann macht das Ganze ein bisschen nichtig, finden wir.
Ja.
Weil wir auch hier schon gehört haben, dass da eine Agentur drin ist, die nicht sehr qualitativ hochwertige Rezensionen bei uns irgendwie einbringen konnte. Immer wieder über den Weg gelaufen.
Immer wieder, ja.
Haben wir nicht mal nachgefragt. Aber es ist immer, wir haben von Werbern von dort gehört, dass es nicht sehr angenehm war. Die Bezahlung ein bisschen fragwürdig und ja, allgemein. Und wir fragen zum Beispiel, wie kann so eine Agentur eben in diesen Fundraising-Verband Austria machen? Genau der zieht ja dann das Image von zum Beispiel besseren Agenturen darunter.
Und gibt das ist ein bisschen verwerflich. Ich meine, schön und gut, dass auch schlechtere Agenturen oder nicht so gut qualitativ hochwertige Agenturen da drinnen sitzen, damit sie dann nicht eben so viel Scheiße bauen können irgendwo. Aber ja, nur weil es Besthaberer sind, ja, dass der
das dann noch immer nicht drinnen
sitzt. Ich meine, Besthaberer weiß ich nicht, aber auf jeden Fall befreundet laut...
Ja, die sind alle befreundet. Ich meine, die ganze Szene ist ja klein. Die ist nicht so groß, die kennen sich alle, aber da sind halt auch Sachen passiert, wo die halt dann nicht rausfliegen, weil halt keine eben Sanktionen.
Gehen wir zu unserem Lieblingsthema, nämlich unseren Werbern, beziehungsweise, wie ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, sind wir selber Werber, nämlich bei der Koba GmbH. Wir gehen da von Tür zu Tür und bitten die Leute um Mitgliedschaften für das Bayerische oder das Deutsche Rote Kreuz oder für den Malteser Hilfsdienst. Mhm. Und ja, deswegen auch... Hier das erste Thema Fundraising.
Wie schaut das Ganze aus?
Wie schaut das Ganze aus?
Ja. Wie, wenn man da hinkommt, gibt es mal eine Ausbildung. Bei der Ausbildung machen wir auch. Es ist zu Agentur unterschiedlich, aber im größten Sinne meistens ähnlich, dass man mal zuerst die Leute schon im Vorhinein kontaktiert, mal schaut, ob sie überhaupt für diesen Job gemacht wären oder ob sie ins Bild passen. Danach kriegen sie einen kleinen Brief schon im Vorhinein geschickt, was sie auswendig lernen können, einen Gesprächsleitfaden, wo dann Sachen drin sind, was man sagen soll und wie und was nicht, was man auf keinen Fall tun darf. Gibt es auch den gewissen Ehrenkodex, den wir auch in jeder Agentur eigentlich wiederfinden konnten. Dann werden die ausgebildet von einem Teamchef meistens, von einer Person, die sich da schon mehr damit auskennt und werden dann praktisch auf die Straße geschickt oder an die Haustür an sehr langen Arbeitstagen, teilweise von 10 bis 9 Uhr ungefähr.
Also zumindest ist es bei uns so, ja, natürlich gibt es irgendwo, man kann sich die Arbeitszeit eigentlich frei einteilen, weil man ist ja eigentlich irgendwo selbstständig bzw. ein freier Mitarbeiter. Und je nachdem natürlich, wie, also wenn je mehr man geht, desto mehr schreibt man natürlich dann auch und desto mehr kann man auch verdienen, weil das Ganze auf Provisionsbasis ist, zumindest bei uns, ja, das haben wir nicht von allen gehört, manche haben natürlich ein Fixum und dann gibt es irgendwie Erfolgsprämien, je mehr Leute du aufschreibst oder je höher die Beiträge sind, ja, also es gibt unterschiedliche Systeme, aber grundlegend...
Meistens ja, ist es... Bis zu einem gewissen Grad gibt es ein Fixum und wenn man dann drüber ist, dann kriegt man Provision gezahlt. Ja. Einige Agenturen haben so ein tägliches Fixum die ganze Zeit, bei anderen fällt es dann noch längere Arbeitsjahre dann weg. Und andere in Inhouse-Agenturen zum Beispiel, die sind, oder sind ja nicht Agenturen, hat uns der Obermeier gesagt, sondern eher Inhouse-Programme, die sind zum Beispiel fix angestellt und er versichert da zum Beispiel auch seine ganzen Mitarbeiter, wo man sehr stark betonen muss, dass die freien Mitarbeiter das nicht sind. Zum Beispiel in Deutschland müssen wir das alles selbst versteuern, einzahlen. In Österreich sind sie teils versichert. Aber
sind sie immer versichert? Sie sind immer sozialversichert, aber
genau.
Nicht pensionsversichert, genau. Und nicht unfallversichert.
Genau, das meinte ich mit teils.
Genau.
Und das sind zum Beispiel im Inhouse-Programm vom WWF und Amnesty International sind die zum Beispiel komplett abgesichert.
Okay. Also quasi ein echter Job. Ja.
Das ist ein echter Job, ja.
Ja, und apropos echter Job, ja, ich meine, ich würde jetzt selbst persönlich nicht auf diese Idee kommen, mir so einen Job zu suchen, weil es für mich einfach diesen Charakter von einem Sommerjob, Ferienjob, Ferialjob oder sonst irgendwas hatte. Okay. Und wir machen es ja eigentlich auch nur im Sommer, meistens 5 bis 7 Wochen lang. Und dementsprechend, ja, hat es einfach diesen Charakter. Und warum ich das persönlich mache, ist natürlich, weil es in diesen 5 bis 7 Wochen zwar extrem anstrengende Zeit ist, aber dafür auch gutes Geld rausspringt. Und natürlich würde ich es jetzt nicht für eine Staubsaugfirma machen. Ich bin froh, dass es eine NGO ist, mit der ich dann auch natürlich damit helfen kann. Aber es geht auch vor allem darum, dass ich mir dann im Laufe des Semesters und im Laufe des Jahres mich sehr auf die FH konzentrieren kann und dann auch nicht unbedingt einen Teilzeitjob oder Nebenjob oder sowas brauche. Und das ist sehr angenehm für mich und ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo wir alle irgendwo einer Meinung sind, dass es für viele, mit denen wir gesprochen haben, zumindest ein Nebenjob oder Ferienjob oder sowas ist, den man macht, um schnell in kurzer Zeit Geld zu machen. Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, niemand würde es machen oder die wenigsten würden es machen, wenn es eine Staubsaugerfirma wäre oder was auch immer für eine Vertreterfirma, sondern es soll auch natürlich auch was Sinnvolles sein. Und da will ich noch ganz kurz einen Punkt sagen. Ich bin ja selbst auch Teamchef und in den letzten Jahren ist mir schon sehr aufgefallen, dass gerade neue Mitarbeiter, die dazukommen und so zwischen 18 und 20 Jahre alt sind, echt diesen Sinn suchen in diesem Job und der ihnen natürlich dann teilweise auch von den Agenturen oder von den NGOs selbst gegeben wird. Also hier geht es viel darum, dass die Leute es nicht mehr primär wegen Geld machen, sondern eigentlich, damit sie auch für die Gesellschaft was machen können. Ich weiß, es klingt zu schön, um wahr zu sein, aber mir ist es aufgefallen.
Ja, wir können aber auch definitiv unterscheiden zwischen Haustür- und Straßenwerbung, weil die Haustürwerbung, da haben wir ja diesen schönen Satz gehabt, verdient man 6.000 Euro im Monat, müssen wir auch nochmal erwähnen, das war ja nur ein bisschen zum Locken, ist natürlich brutto und nicht versichert gewesen. Haustürwerbung ist ein bisschen mehr drin.
Nicht versteuert gewesen. Ja.
Und nicht versteuert, genau. Und jetzt zum Beispiel bei der Haustürwerbung, ja, verdient man eben mehr, bei der Straßenwerbung ein bisschen weniger, haben wir definitiv gesehen. Die Zahlen sind auch unterschiedlich. An der Haustür schreiben wir zwischen 10 und 15, sagen wir mal, im Durchschnitt am Tag. Und bei der Straßenwerbung war das ungefähr 1, 2, 3, 4 Leute. Aber man hat auch gesehen, dass die Straßenwerber sind teilweise eher, weil sie naiv sind, praktisch dazugegangen und eben für den guten Zweck. Und die waren immer mehr für die Organisation und nicht fürs Geld, weil da eben nicht so viel drin war. Und die haben das eher daher gemacht, weil sie wirklich hinter der Organisation stehen, also viel mehr.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz zu dem Thema, wer spendet überhaupt.
Ich würde noch schnell ansprechen, dass wir haben auch gesehen, dass die Agenturen sind in sehr engen Kontakt mit der NGO selbst, haben teilweise auch Schulungen für die Leute bei der NGO oder von der NGO. Auf jeden Fall stehen die Werber und die Organisation, für die sie werben gehen, eigentlich sehr eng in Kontakt und haben auch Schulungen und den Organisationen ist auch sehr wichtig, wie sie repräsentiert werden.
Ja, kommen wir zu dem Thema, wer überhaupt spendet. Und
spendest du?
Damn it, ich wusste, dass die Frage kommt. ich spende tatsächlich, aber nur für eine Organisation, nämlich die Roten Nasen und eigentlich auch gar nicht so viel. Es ist, glaube ich, so einer der Mindestbeiträge von 2,50 im Monat oder sowas, also 30 Euro im Jahr. Die kann ich schon wegstecken. Natürlich habe ich gerade gesagt, ich widerspreche mich gerade. Ich habe gerade gesagt, dass ich ganz viel, ganz, ganz gut im Sommer verdiene und damit eigentlich mehr oder weniger mein Jahr überbrücken kann, aber dieses Geld ist wirklich zum Leben da. Natürlich könnte ich auch einen Nebenjob haben und dieses Geld könnte ich dann spenden, aber um das geht es in meiner Lebensphase einfach gerade auch noch nicht, weil jetzt konzentriere ich mich einfach auf die FH, habe mein Geld, das ich im Sommer verdient habe, auf der Seite und verwende das stetig, um meine täglichen Ausgaben zu machen. Und da würde wahrscheinlich schon was überbleiben fürs Spenden, aber ich glaube, ich habe mir geschworen, dass wenn ich wirklich ein fixes Einkommen habe, ein regelmäßiges Einkommen, dann werde ich auf jeden Fall mir ein paar Organisationen anschauen, die mich interessieren und dafür dann auch eine Mitgliedschaft abschließen.
Ob das jetzt nur leere Worte sind, das erfahrt ihr dann in der Folge in 16 Jahren, wo wir den Tom fragen, bei seinem fixen Job, ob er spendet.
16 Jahren, puh, in 16 Jahren bin ich 40. Ich hoffe, da habe ich einen fixen Job. Ja.
Deswegen habe ich gesagt, das hoffe ich auch.
Ja.
Auf jeden Fall ist aber genau das, was wir auch rausgefunden haben, dass junge Leute eher nicht spenden. Das hat uns auch die Marion Rödler gesagt oder mir, weil da warst du auch nicht dabei.
Ja, ich fahre ein Stück Scheiße.
Da hat sie gesagt, ja, die Lebenssituation ist einfach anders. Die, genau was du gerade erzählt hast, man konzentriert sich auf was anderes, da passt es halt nicht. Was haben wir herausgefunden? 50% von den ganzen Spenden sind von Leuten, die älter als 65 Jahre alt sind.
Das war schon erschreckend eigentlich. Ja. Ja. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Obwohl mir natürlich auch selbst aufgefallen ist bei der Haustürwerbung, beim Job, dass natürlich ältere Leute eher spenden als gerade frische Familien oder sowas, ja.
Genau. Ja, sie hat dann auch gesagt, dass ja, wenn die älter werden, dann werden die auch spenden. Und oder wenn sie halt mal was Fixes haben, Familie, sich niedergelassen haben, mal nicht mal so viel reisen und dass man es das eigentlich so sehen kann.
Mhm. Und jetzt frage ich dich auch, spendest du?
Goddammit. Nein, ich spende leider nicht. Und ich habe mich sehr ertappt gefühlt, als uns eigentlich die ganzen Experten so schöne Sachen gesagt haben, warum es eigentlich wichtig ist zu spenden. Die haben mich richtig ertappt gefühlt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich genieße eigentlich genau diese Sachen, sei es jetzt von Kultur, von irgendwas, was genau diese Fundraising-Sachen einbringen, genieße ich tagtäglich und trotzdem gebe ich jetzt nicht mal so wie du zum Beispiel 2,50 Euro zurück im Monat.
Mhm. Ja, vielleicht solltest du eine Mitgliedschaft abschließen.
Ja, absolut. Vielleicht lasse ich mich jetzt wirklich mal, gehe ich aktiv auf die Maria Hilfe, um mich ansprechen zu lassen.
Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja.
Und dann mal schauen, wer es am besten macht.
Ja. Für welche Organisation würdest du dich interessieren?
Wahrscheinlich Greenpeace, WWF oder einen Rettungsdienst, weil ich selbst für das Rote Kreuz, Malteser und ja, Bayerisches, Deutsches Rotes Kreuz seit 5 Jahren werbe und ich mich sehr stark mit der Organisation identifizieren kann und ich wirklich wichtig finde, dass man das Kleine zurückgibt, für das man sich wirklich jeden Tag verlässt.
Ja. Du möchtest ja auch ab diesem Jahr einen Rettungssanitäterkurs besuchen.
Genau, ich werde dann im Mai ein Rettungssanitäter hier in Wien sein.
Ah, Wahnsinn, im Mai schon. Mhm. Ja, cool. Hoffentlich hast du noch ein bisschen Zeit für den Podcast.
Puh, schwer.
Schwer, okay.
Das wird schwer.
Vielleicht habe ich im Mai auch schon einen Nebenjob.
Ja, aber bei mir geht es im Februar los.
Oh, damn it.
5 Tage die Woche.
Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ach du Scheiße, wie hast du das vorgestellt?
Was?
Wie hast du das hier vorgestellt? Ja, Urbekannt, ja. Hallo? Ja, ich suche hiermit offiziell einen neuen Partner für Urbekannt. Gut.
Ja.
Jetzt sind wir eh schon ein bisschen über der Zeit und damit würde ich, glaube ich, auch langsam abschließen.
Ja, cool war's. Die ganze Recherche, wir haben sehr viel rausgefunden, sehr viel neu dazugelernt, vor allem jetzt, weil wir ja eigentlich seit 5 Jahren diese Arbeit machen und jetzt mal wirklich aktiv mal auch geschaut haben, was dahinter ist. Finde ich cool, ne?
Ja, und so das erste Thema ist beendet und das ist echt so ein irgendwo auch gutes Gefühl, weil echt viel Arbeit da drinnen steckt und teilweise, also ich bin immer nur Freitag, Samstag auf der FH und daneben mache ich eigentlich nur Urbekannt und das sind so 25, 30 Stunden in der Woche, das ist echt ein Teilzeitjob eigentlich und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, wenn du 5 Tage in der Woche irgendwo beim Roten Kreuz herumlungerst. Wir werden schon hinkriegen. Am Sonntag haben wir ja Zeit, gell?
Ja.
Ja, apropos, wer sich natürlich noch mehr interessiert zu dem Thema, kann sie uns jederzeit gerne schreiben. Wir geben auch die ganzen Interviews raus. Hier muss man dazu sagen, um einen kleinen Unkostenbeitrag, damit die ganze Recherche nicht umsonst war.
Genau, aber die Interviews sind extrem interessant in voller Länge, ja. Vor allem mit dem Experten. Finde ich mega cool, also wer sich dafür interessiert, sicher zu empfehlen.
Das
sind wahnsinnig interessante Leute, Meinungen, Themen und was sie zu dem Ganzen zu sagen. Weil wir müssen das natürlich das Ganze kürzen,
Das
geht sonst nichts, sonst haben wir 24-Stunden-Folge.
Ja.
Und das ist ein gutes Stichwort, weil es ist wieder zu lang.
Ist wieder zu lang. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an alle Hörer und Hörerinnen, die uns bereits unterstützt haben. Das kann man nämlich tun. Auf unserer Website gibt es den Button Unterstütze uns und hier kann man uns eine Kleinigkeit ausgeben, zum Beispiel ein symbolisches Bier oder einen symbolischen Kaffee. Natürlich kann es auch was Größeres sein wie ein symbolischer Ferrari.
Ja.
Dementsprechend...
Gibt es
gerne.
Einfach, das ist Fundraising, was wir da machen.
Ja, aber es ist Fundraising, ja.
Ja. Genießt da ein gutes Kulturgut. Das muss natürlich auch finanziert werden.
Genau. Wir wahrscheinlich, wie es im Podcast, der bringt kein Geld ein. Wir versuchen natürlich irgendwo Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Es wäre schön, wenn uns die Hörerschaft irgendwo unterstützt und unter die Arme greift, damit wir auch weiterhin dieses Projekt fortführen können. Ich hoffe... wirklich von ganzem Herzen, ja, und das sage ich jetzt so, wie ich es meine, dass ihr das...
Dass euch das gefallen hat.
Das wollte ich sagen, ja. Oh, damn it. Ja, dass euch dieses Thema gefallen hat und dass euch die weiteren Themen natürlich auch interessiert und dass ihr dranbleibt, weil es gibt noch viel zu erfahren über Wien und über die Menschen hier.
Ja, lasst es uns wissen und bis zum nächsten Mal.
Passt. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen... Ende des Jänners. Ja, und apropos, da gibt es ja noch eine Sache, nämlich Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, überall, wo wir verfügbar sind. Bitte folgt uns, teilt es den anderen Leuten mit und wie ihr wahrscheinlich euch vorstellen könnt, das Wichtigste ist eigentlich Mundpropaganda. Also erzählt es euren Eltern, erzählt es eurer Oma, erzählt es eurem Opa, Freunde, Verwandte, fremden Leuten auf der Straße, dass es uns gibt.
Einfach ansprechen, wir sind cool und hip.
Genau. Wir sind cool und hip. Ja, vielen Dank fürs Folgen, vielen Dank fürs Zuhören nochmal und wir sehen uns beim nächsten Thema, dem sogenannten GIS-Thema. Und darauf freuen wir uns natürlich schon sehr, denn das ist extrem spannend und extrem interessant und hey, du, ich habe da so viel mehr dazu gelernt.
Dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Seid gepriesen.
Seid gepriesen und ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.